What up, fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Gods im guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Und herzlich willkommen zu Woche 3 unserer Besprechung zu My Beautiful Dark Twisted Fantasy, dem fünften Album von Kanye West aus dem Jahr 2010. Und heute besprechen wir Back-to-Back Posse-Cuts in Form von Monster und So Appalled. Mit der Anzahl der zu besprechenden Tracks pro Folge gehen wir damit zumindest in der Theorie wieder mal einen Schritt zurück. Je nachdem, ob man reinrechnen will, dass wir in der vergangenen Woche über den All of the Lights Interlude gesprochen haben. Aber mit der Runtime der zu besprechenden Tracks steigern wir uns hingegen auf jeden Fall. Nach etwa 10,5 Minuten in der ersten Besprechungsfolge und etwa 11 Minuten in Folge 2 sprechen wir heute über zwei sehr lange Tracks und insgesamt etwa 13 Minuten Runtime des Albums. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang rein, sondern starten direkt rein. Also, let's go. Monster featured Bon Iver, aka Justin Vernon, Rick Ross, Jay-Z und Nicki Minaj und ist produziert von Kanye West, Mike Dean und Plain Pat. Es gibt zu dem Track auch ein Video, welches aufgrund verschiedener Vorwürfe jedoch nachträglich von allen Streaming-Plattformen runtergenommen wurde. Dies zeigte Kanye, Jigga, Rosé und Nicki in mitunter horroresken Szenen. Ist weiterhin aber auch als Reupload auf verschiedenen Plattformen nach wie vor aufzufinden, wenn man das abchecken möchte. Der Track startet mit einer Art Einleitung von Justin Vernon, welcher einen Übergang von All of the Lights hin zum narrativen Bild von Monster kreiert. Das Warten auf Dunkelheit, die einsame Nacht und die Aufopferung des eigenen Lebens, welche als Elemente eines in Monster sehr präsenten dunklen Themas dienen. Darüber hinaus knüpfen Aufopferungen und das Warten auf das Erlischen der Lichter an die Struggles aus All of the Lights an. Darauf folgend startet Rick Ross mit seinem sehr kurzen Part, welcher lediglich 4 Bars umfasst und etabliert sowohl die Terminologie als auch die inhaltliche Linie des Tracks. Jeder bezeichnet sich auf diesem Track mindestens einmal selbst als Monster und ebenso ist häufig auf dem Track von Blutsaugern die Rede, zu welchen sich Rosé jedoch nicht hinzuzählt, denn er sei ein Schwergewicht der Szene. Neben der Anspielung auf seine fetten Taschen voller Geld und seinen fetten Namen, welcher für Aufsehen sorgt, bringt er mit der Rumble in the Jungle Line zudem erneut Muhammad Ali unter, welcher von Kanye auf Gorgeous bereits erwähnt wurde. Und neben der Tatsache, dass Rosé ebenso den Dschungel zum Beben bringt, wird hierin ein öffentlich zur Schau gestellter Konflikt verdeutlicht, welcher sich neben dem legendären Boxkampf zwischen Ali und Foreman auch in der gesellschaftlichen Debatte um Kanye oder in verschiedenen Fäden im Rap-Universum zeigt. Die Hook thematisiert die gesellschaftliche Diskussion und den Fokus in Bezug auf Kanyes Wahrnehmung. Der gesellschaftliche Gossip und der wirtschaftliche Profit werden hier als Grundlage von Kanyes Image als Monster verstanden. Kanye verdeutlicht hierbei, dass diese Punkte jedoch obsolet zu thematisieren wären, denn jeder wisse um sein Standing als Monster. Kanye versucht auch dieses Standing auszublenden und will nur die Hände auf den Konzerten sehen oder anders gesagt lediglich für seine Kunst wahrgenommen werden. In der Darstellung von koexistierendem Gossip und Kanyes finanziellem Erfolg lässt sich auch noch etwas anderes erkennen. Every publicity is good publicity, denn Kanye wurde durch den Gossip stets relevanter und präsenter und in letzter Instanz halt mit der Zeit auch immer reicher. In seinem Part bohrt Kanye dann auf einem anderen Level. Und auch wenn ein weiterer Part dieses Tracks ebenso viel Liebe bekam, hat auch Kanye gekocht und sein Part wurde beispielsweise von Complex als Kanye Wests 14. bester Part of all time gekürt. Inhaltlich legt Kanye hier viel Wert darauf, deutlich zu machen, welchen Impact er auf die Szene und was für ein krasses Game er bei Frauen hat. Doch zentral stehen eher etliche Wortspiele und Vergleiche, die Kanyes Skill mit Pen and Paper mal wieder deutlich machen. Beispielsweise verpackt er seine Vielseitigkeit in seinem musikalischen Skillset mit seinen Leistungen als Basketballer. Sein Pen and Paper Game, seine Produktion und seine Flow Skills gleichen demnach einem Triple-Double, also einer Statline eines Basketballers mit in der Regel 10 Punkten, Rebounds und Assists, was seine Qualitäten als Allrounder deutlich macht. Ein anderes Beispiel für ein sehr starkes Bild, welches er zeichnet, sind die letzten 8 Bars seines Parts. Hier kreiert er über mehrere Lines mit verschiedenen Buzzwords das Thema des alten Ägyptens. Mami kann hier entweder als Ansprache seines Girls oder als das englische Wort für Mumie verstanden werden. Zudem kommt die Frage nach dem Sex mit einem Pharao und die Pussy im Sarkophag, was Kani einerseits sich selbst in ein göttliches Licht rücken lässt, andererseits Pussy als Katze verstehen lässt, welche in der Mythologie des alten Ägyptens heilig war und deswegen in einem Sarkophag gelandet ist. Zudem lässt diese Zeile nachfolgend unverbrauchte Reime mit den wildesten Begrifflichkeiten zu. Denn wenn man schon mal in der Situation ist, Sarkophagus zu nutzen, dann reimt man das natürlich auf Esophagus. Was das Ägypten-Thema vielleicht hinter uns lässt, dafür jedoch das Thema Sex aufrechterhält und an die Frage zwei Zeilen zuvor anknüpft. Erinnert euch, schon mal Sex mit einem Pharao gehabt? Der Ösophagus ist, by the way, die Speiseröhre, welche anscheinend durchs Kanyes, sagen wir, plus eins in Mitleidenschaft gezogen wurde. Komplettiert wird das Wortspiel mit den Begriffen Head of Class und Swallowship. Head kann als die Praktik verstanden werden, bei welcher man sich den Ösophagus verletzen kann. Und ebenso gewinnt sie nur dadurch das Scholarship, zu Deutsch Stipendium, oder in diesem Falle eben Swallowship, da sie Head of Class, also Klassenbeste ist. Den Part beendet Kani mit den Aussagen, in der Zukunft zu leben und dass seine Anwesenheit stets eine Ehre für alle anderen sei, weswegen ihn alle auch mal können. Womit er unter anderem an Gorgeous, aber zentral auch an Power anknüpft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war Kanye in gewisser Weise häufig wegweisend und seiner Zeit voraus. Wie auch in diesem Part mit diesen nie dagewesenen Bildern, welche er hier zeichnete. Jay-Z eröffnet seinen Part mit einer Aufzählung verschiedener Monster, um die Kernaussage aus der Hook einzuleiten. Denn wenn auch aus anderen Gründen, wissen die Leute ebenso über Jiggers Status als Monster. In seinem Part geht es einerseits darum, warum Leute ihn als Monster titulieren und darüber hinaus, warum er sich selbst als Monster versteht. Weil die Gesellschaft und er sind sich in diesem Falle über das Ob einig, jedoch nicht über das Warum. Während Jay seine Zeiten im Drogengeschäft nachhaltig mitgenommen haben und er sich nicht von Schuld an kollateralen Opfern freisprechen will, wird ihm jedoch Missgunst und Ausbeutung von unter anderem Künstlern vorgeworfen, welche er seiner Auffassung nach groß gemacht hat und welche er hier wundervoll ins Monsterthema eingefasst wieder als Blutsauger bezeichnet. Mit der Anspielung Feelings in the Air macht er zudem eine direkte Andeutung auf einen dieser Blutsauger, nämlich den ehemaligen Rockefeller-Artist Beanie Siegel, welcher einen Song namens Feel It in the Air hat. Zudem zerren die Blutsauger an ihm, weswegen er auch Liebe als seine Achillesferse bezeichnet, was sich wahrscheinlich nicht auf seine Frau Beyoncé beziehen soll, sondern eher einen fehlenden Zuspruch aus Umfeld und Gesellschaft verdeutlicht. Am Mic und im Business kann Jay-Z zumeist keiner das Wasser reichen. Und nicht ohne Grund wird er oft als King of New York kolportiert, auch wenn er theoretisch damals den Beef gegen Nas verloren hat. Und ebenso war es auch kein Zufall, dass Jay-Z noch vor Diddy oder Dre zum ersten Hip-Hop-Milliardär wurde. Hiermit offenbart er also seine Achillesferse, dass ihm trotz seiner beruflichen Erfolge vermutlich auf persönlicher Ebene diese Auswirkungen etwas zu schaffen machen, was er vor allem in den nächsten Jahren seiner Karriere und allerspätestens mit dem Album 444 im Jahr 2017 verdeutlichen sollte. Kommen wir last but not least jetzt noch zum Part von Nicki Minaj. Und ich meinte ja, dass trotz Kanyes starker Leistung ein weiterer Part auf diesem Track übertrieben viel Liebe bekommen hat. Und gegen alle Erwartungen war das auch nicht der Part von Jay-Z, in welchem sich bis heute die Geister scheiden, ob er mega krass oder absolut hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, woran vielleicht auch der Part von Nicki seinen Anteil hat. Denn auch ohne Release des Albums lieferte Nicki hier an der Seite von Kanye und Jay-Z ab. Laut Hip Hop DX Verse of the Year 2010 und laut Complex im Jahr 2013 als bester Verse der letzten 5 Jahre ausgezeichnet, womit sie sämtliche Parts von unter anderem Alben wie Good Kid, Mad City, Watch the Throne, My Beautiful Dark Twisted Fantasy oder Carter Free ausgestochen hat, was auf jeden Fall mal eine krasse Ansage ist. Das lässt sich neben der mitunter brutalen Reime und Wortspiele aber auch auf ihre Performance münzen. Das Monster-Thema wird neben den Buzzwords wie den goldenen Fangzähnen oder dem wiederholt gewählten Adjektiv Monster auch durch verschiedene Stimmen- und Betonungswechsel teilweise inmitten einzelner Bars verstärkt. Inhaltlich zelebriert Nicki ihren Hype und wehrt sich gegen verschiedene Kritiker, während sie Shoutouts an ihre Freundin Maya, ihr Label Young Money und an ihren Kollaborateur Kanye West gibt. Die Lines über ihre Gagen, ihre weiter ansteigende Präsenz oder ihren anwachsenden Erfolg knallen aber doppelt, weil sie diesen Part einfach so krass performt und damit eines der absoluten Highlights dieses Albums bietet, wenn man mit dem Track in letzter Instanz erstmal warm geworden ist. Abschließend lässt sich sagen, wir bekommen hier wieder 4 Parts von 4 Künstlern, deren Status nicht verschiedener sein könnte. Rick Ross als etablierter Künstler mit viel Labelarbeit und Hustler-Mentality, Kanye West als Artist auf dem obersten Level und in seiner ganz eigenen Welt lebend, Jay-Z als one of the greatest, welcher aktuell irgendwie seinen zweiten Sommer erlebt, und Nicki, die als hungrige Newcomerin die Szene, aber vor allem auch diesen Track gestürmt hat. Das untermalt ebenso wie das bereits sehr breit gefächerte Lineup von All of the Lights, das die angesprochene Kernaussage auf seine ganz individuelle und eigene Weise jeden dieser Künstler irgendwie betrifft. Das Outro von Justin Vernon und Charlie Wilson rekapituliert das eigene Handeln, zeigt mitunter ein gewisses Eingeständnis der eigenen Fehler und ein Bestreben, sich wieder in das Familiäre zurückzuziehen, was sich in Kanyes und Nickys Fall auf die Szene und in Jays Fall eventuell wirklich auf die Familie beziehen lässt. Zudem gibt es eine erneute Anspielung auf die Lichter, was ebenso einen Rückbezug zu All of the Light schafft. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu So Appalled featuring Jay-Z, Pusha T, Saha the Prince, Swiss Beatz und RZA, produziert von Kanye West, Mike Dean und No ID. Und wie bereits Monster basiert auch So Appalled auf 4 Parts verschiedenster Künstler, welche thematisch recht individuell und persönlich sind, dennoch auch miteinander in Verbindung zu bringen sind und in eine gewisse Kerbe schlagen. Der Titel drückt ja bereits eine gewisse Enttäuschung bzw. einen gewissen Unmut aus. Und während die Hände auf den Konzerten bei Monster noch als große Motivation galten, dient das Heben der Hände hier wohl eher einer Zustimmung zum thematisierten Unmut der Künstler. Dieser Unmut scheint losgelöst von persönlichen Ausführungen der Künstler in ihren Parts grundlegend sich auf den Fakt zu beziehen, wie lächerlich das Leben manchmal sein kann. Was die Tür zum Raum für Interpretation in erster Linie weit offen lässt und irgendwo für jeden erstmal relatable scheint. Kanye schneidet in seinem Part mehrere Punkte an, welche seinen Verdruss zu bestärken scheinen. So zeichnet er verschiedene Bilder des gesellschaftlichen Missstands, wie die fehlende Sicherheit in Jobs oder die unausgeglichene Profitgleichung zugunsten der Eliten. Darüber hinaus philosophiert er über die Probleme eines Mannes an der Spitze der Gesellschaft, thematisiert beispielsweise den Mangel an Kondomen und frischen Betttüchern in Hotels, während Leute aus den unteren Schichten damit nicht einmal im Entferntesten irgendwas am Hut haben. Was sich auch dadurch verdeutlichen lässt, dass Kanye in seinem United-Flug hart am Gatekeepen ist. Ebenso bemängelt er das Aussehen des Hotelpersonals, was oberflächlich random und recht arrogant wirkt, jedoch tiefergehend die gesellschaftlichen Halo-Effekte untermauert. Halo-Effekte beziehen sich unter anderem darauf, dass attraktivere Menschen gesellschaftlich bevorzugt werden und Kanyes Anmerkungen entsprechend unwahrscheinlich in gesellschaftlich weniger angesehenen und weniger verdienenden Jobs wie Housekeeping arbeiten. Seinen Part beendet er damit, dass er seine Aussagen zusammensetzt. Er kritisiert nämlich die Rap-Szene dafür, sich grundlegend mit oberflächlichen Inhalten zu brüsten und das dann als Hochkultur zu verkaufen. Kanye kritisiert zudem die verloren gegangenen Maxime vieler Rapper und macht auch Widersprüche deutlich. Wunderschön wird die Kritik zuvor beispielsweise verdeutlicht, indem Kanye seinen kleinen Witz performt. Rapper droppen lieblos einen stumpfen Witz mit einfallslosen Reimen, weil ich mein Walla auf Allah auf Prada auf Tada zu reimen, ist wirklich leider an vielen Stellen New Gen in a nutshell. Und in Kombination mit dem Widerspruch erst Allah und dann Prada zu shoutouten, trifft Kanye hier den Nagel auf den Kopf und sollte mal wieder seine hellseherischen Kräfte unter Beweis stellen. Jay-Z macht seine Kritik an der Szene wesentlich deutlicher und callt diese Szene voller Anfänger und Neider aus, welche sich lediglich an ihm hochziehen und ihn fallen sehen wollen. Grundlegend weist er uns auf seinen Status hin und zieht diesen wundervollen Dark Knight-Vergleich ran, welcher sich in Christopher Nolans Meisterwerk zu großen Teilen auf die Rolle von Harvey Dent beziehen lässt. Im Film wird mehrfach sowohl in Gesprächen als auch im Verlauf der Handlung thematisiert, dass man entweder als Held sterben oder eben so lange leben kann, bis man selbst der Böse wird. Was der Joker sich zu beweisen zur Aufgabe gemacht hat, um Gotham zu vernichten. Jay-Z steht zu diesem Zeitpunkt an einem Scheideweg seiner Karriere und vor der Frage, ob er nun als Legende aufhört oder so lange weitermacht, bis er seinem eigenen Status nicht länger entsprechen kann. Als Entscheidung wird uns hier deutlich gemacht, dass Jay-Z auf jeden Fall weitermacht, was sich zu diesem Zeitpunkt auch durch seine aktuellen Zahlen und seine weiterhin beständigen finanziellen Erfolge backen lässt. Und darüber hinaus lässt es seine Mentalität auch nicht zu, sein Zepter an jemand anderen abzugeben. Diesen Gedanken greift er dann ebenso später wieder auf, als er sich zumindest einem seiner Neider auch namentlich widmet. Denn während MC Hammer ihn disst, jedoch finanziell keine Erfolge mehr feiert, jucken Jigger Spekulationsverluste von 30 Millionen einfach gar nicht. Neben diesen zwei Legenden spittet ein junger Pusha T jedoch noch aus einer ganz anderen Perspektive. Zu diesem Zeitpunkt gerade noch vor seinem Signing bei Kanyes Label Good Music und bereits nach den großen Clipstagen. Grundlegend rekapituliert er seinen Wandel vom Coke-Ticker zum aufstrebenden Rapper und wie er sich entgegen der Erwartungen anderer hochgearbeitet hat. Wie man es von Pusha T gewohnt ist, kreiert er über den Part hinweg etliche gelungene Wortspiele und Bilder, die meine Kollegen von Dissect sicherlich irgendwann noch in Perfektion aufarbeiten werden. Inhaltlich ist neben seiner Attitude als Frauenschwarm vor allem auch seine Vergangenheit als Coke-Ticker präsent. Die Line "Still moved a bird like I'm in bed with Mother Goose" verbindet beides. Move a bird kann hierbei einerseits als Sex mit Frauen verstanden werden. Aber gleichzeitig moved er birds, was gleichbedeutend mit Kilos in der Fachterminologie von Coke-Rap ist. Aber meiner Meinung nach wird es noch krasser an der Stelle, als er dieses Blackjack-Scheme mit unterbringt. CNN sagt, er wäre tot, bevor er 21 wird, womit er sich auf Statistiken bezieht, dass junge Schwarze in den USA früh sterben. Aber Push hat ein Ass gezogen und ist seiner eigenen Auffassung nach ein König, womit er Erfolg als eine Mischung aus Skill und Glück erklärt. AKA hat er das Blackjack-Spiel gewonnen, bei welchem es das Ziel ist, möglichst nah an den Kartenwert von 21 zu kommen, ohne diesen zu überbieten. Hierbei 10 Bildkarten, unter anderem der König, 10 Punkte und ein Ass wird in diesem Falle als 11 Punkte berechnet. Also hat Pusha T das Spiel gegen die Erwartungshaltung der Gesellschaft gewonnen, während sein ehemaliger Manager Anthony Gonzalez seine Zeit für Drogenhandel absitzt, was natürlich ebenso wieder als Querverweis auf Tony Montana aus dem Film Scarface zu verstehen ist. Am Ende bekommen Pusha T's Fans noch die Kirsche auf der Sahnetorte, denn Pusha beendet seinen Part mit seinem ikonischen "Yeah!". Und zu guter Letzt bekommen wir von Zaha the Prince noch einen Part, der eigentlich gar nicht existieren sollte. Am Ende unserer Besprechung zu diesem Album habe ich ja noch eine Menge solcher Anekdoten aus der Produktion dieses Albums für euch parat, aber die hier muss ich an der Stelle mal droppen. Denn Zaha sollte eigentlich nur Vocals beisteuern, nahm jedoch einen Part auf, als Kanye pennen gegangen war und schmuggelte den Part auf den Track, den Kanye dann irgendwann, als er den Track in einem Meeting irgendwelchen wichtigen Leuten vorstellte, selbst das erste Mal hörte und sich dazu entschließ, ihn draufzulassen. Zaha ist inhaltlich auf jeden Fall weniger stringent in seinem Aufbau als Jigger oder Push und wirft unter anderem mit einer Menge Namen um sich. Grundlegend sind seine Kernaussagen, dass er krass ist, was ihn nunmehr finanziell entlohnt, dass er für den friedlichen Umgang miteinander ist und dass er seine Schwierigkeiten mit verschiedenen Versuchungen, die das Leben und vor allem der Erfolg ihm geben hat. Gehen wir aber Step by Step rein. Sein Skill und der damit einhergehende Erfolg sollten, denke ich mal, passen. Wunderschöne Reimkette und eine nice Jay-Z-Hommage an Can't Knock the Hustle vom Reasonable Doubt Album 1996 mit diesem überlaufenden Becher, wo die Hunderter sich stapeln. Den friedlichen Umgang macht er unter anderem mit seinem gedachten 11. Gebot deutlich. Demnach sollte dies lauten, dass man nicht hassen soll. Zudem zählt er sich zu einem Verfechter des Civil Rights Movements um Martin Luther King und droppt hier mit Ralph David Abernathy und Rosa Parks noch 2 Namen friedlicher Protestler, womit er sich auch anders als Kanye positioniert, welcher sich ja vermehrt auf Malcolm X und dessen im Vergleich eher radikalere Methoden bezieht. Zu seinen verschiedenen Versuchungen macht er in erster Linie ein Problem mit der Monogamie deutlich. Er zieht einen Schmunzlervergleich zu Noahs Arche, denn dort seien ja von jeder Spezies immer zwei mitgenommen worden, womit er seine parallelen Beziehungen verdeutlicht und erklärt. Darüber hinaus hat er dieses smoove Monatsscheme, dass er dieses eine Girl am Valentinstag, aka im Februar, traf, mit ihr im Mai etwas hatte, sie jedoch von April oder eben dem April erfuhr und sich dazu entschied, weiterzuziehen, aka she chose to march, wo der März drin steckt, womit ein gewisser Kreislauf der Dinge gezeichnet wird. Zudem kommen seine Sportvergleiche, dass er die 7 an sich hat, wie Lamar, womit er den damaligen Laker Lamar Odom mit der Rückennummer 7 meint, während 7 Gramm ebenso eine übliche Kaufmenge für Weed in den USA ist. Zudem kommt, dass er in seiner Pocket einen Trojan wie Matt Leinart hat. Die Trojans sind das College Football Team der University of Southern California, besser bekannt als USC, und Matt Leinart war ein legendärer Quarterback des Teams. Zudem spielen Quarterbacks in der Regel in der Pocket, einem besonders geschützten Bereich des Feldes. Und auf Saha zu beziehen, handelt es sich bei Trojan auch um eine Kondommarke, welche sich wieder auf seine Versuchungen beziehen lässt. Ja, auch ein guter Funfact noch an der Seite, dass Matt Leinart zu diesem Zeitpunkt, während das Album rauskam, in der NFL war und zwar nicht mehr seine legendäre Nummer 11 von College hatte, aber dafür die Nummer 7 trug. Ja. Zu guter Letzt droht er dann noch seinen zertifizierten Hatern, die außer dem Haten nichts in ihrem Leben auf die Reihe kriegen würden. Und er droht Tiger Woods, was sich auf verschiedene Ebenen einordnen lässt. Zum einen erwähnte er in ein paar Lines vorher eine Waffe und wenn auch auf eine ganz andere Weise, hatte Woods als Golfer viel in seiner Karriere mit Eisen zu tun. Zudem offenbarte Tiger Woods auch seine häufige Untreue in Beziehungen, was als Bindeglied von Sai Ha's Part und dem nachfolgenden Chorus von RZA passt. Denn vielleicht hatte Tiger keine 30 Affären, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Apropos RZA, es fühlt sich so goddamn falsch an, ihn hier nur so beiläufig zu erwähnen, aber das ist anscheinend das, was dieses Album mit einem macht. Denn ganz beiläufig performt er nun den Chorus nochmal am Ende, der zuvor von Kanye und Sahe kam. Natürlich auch Shoutouts an Swiss Beatz für seine Performance in der Hook. Aber ich glaube, wir sind damit erstmal durch für heute. Und wir feiern damit auch Bergfest, denn wir haben 7 von 13 Tracks damit fertig besprochen. Nächste Woche folgt dann die 4. Ausfertigung unserer Besprechung zu My Beautiful Dark Twisted Fantasy und ich denke, wir schaffen es dort über Devil in a New Dress mit Rick Ross und Runaway mit Pusha T zu sprechen. So zumindest stand jetzt der Plan. In diesem Sinne hören wir uns dann doch gerne nächste Woche zur neuen Folge wieder. Habt bis dahin ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf. Stay strapped und seid lieb zueinander.